I'm pretty sure.
Yeah!
Gotta get their fast shot.
Yeah!
Gotta get their fast shot! Turn
it off! The field!
Bevor die Folge losgeht, möchten wir uns natürlich nochmal bedanken bei unseren Partner NFL-Fans in Deutschland, die Gruppe auf Facebook. Für diejenigen, die das auf allen anderen Kanälen hören, die noch nicht Teil dieser Gruppe sind, das ist der Hotspot, wo über Football gesprochen wird und diskutiert wird, wo wir natürlich auch unseren Podcast quasi teilen und dementsprechend schaut da gerne mal rein. Ja, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quarterback Club Germany. Wir stehen unmittelbar vor Week 12, denn diese Woche ist etwas ganz Besonderes, denn ja, Thanksgiving ist in Amerika und dieser Feiertag ist traditionell so, dass an diesem Tag Football gespielt wird. Bedeutet, viele Spiele vom Wochenende werden vorgezogen und ja, jetzt bevor wir in Week 12 quasi starten, wollen wir nochmal zurückschauen und ein paar Leute von euch wissen es, ich bin Packers-Fan. Ich bin großer Packers-Fan. Ich freue mich über jedes Spiel. Und ich muss sagen, das Spiel gegen die Colts war für mich so ein Wechselbad der Gefühle. Nennen wir es einfach mal so. Denn, um es kurz zu fassen. Die Colts waren von vor dem Spiel, wusste ich schon, okay, das ist ein sehr ernstzunehmender Gegner. Die sind richtig gut, die Jungs. Und ich habe trotzdem die Hoffnung gehabt, die Packers werden die vom Platz fegen. Das war meine Expertise. Ja. Fangen wir mal so an. Die Packers waren eine sehr lange Zeit in diesem Spiel definitiv die dominierende Mannschaft. Aber gegen Ende nicht. Und auch wenn es sehr, sehr glücklich war, dann nochmal in die Overtime zu kommen, war es trotzdem so, dass die Colts am Ende 34-31 dank eines Field Goals gewonnen haben. Und es war wieder für mich eine Sache in dem Spiel, die mich sehr überrascht hat. Ich meine, der Mann ist nicht unfehlbar. Aaron Rodgers ist ein verdammt guter Sportler, einer der besten Quarterbacks, den es jemals gab. Also Interception, das hätte echt nicht sein müssen. Schauen wir uns nochmal die Stats an. Rushing Yards, Aaron Jones 41, ein Touchdown. Jamal Williams 12, Aaron Rodgers 13. Receiving Yards, Devontae Adams, wieder sehr gut performt, 106, ein Touchdown. Robert Tonyan, der gefällt mir immer besser. Robert Tonyan entwickelt sich so ein bisschen zu meinem Secret Favorite, weil, ey, der macht so einen guten Job. Das ist so ein talentierter Sportler. Und es macht echt Spaß, wie Rodgers mehr und mehr ihn auch einbindet. Und ja, von daher, also ihr merkt, ich bin noch nicht mal so extrem enttäuscht. Klar, man hat verloren und meine Güte. Aber ey, jetzt mal ganz ehrlich, das war schon ein sehr grundsolides Spiel. Und ja, wie sieht es denn seitens der Packers aus mit, seitens der Colts aus mit den Stats? Erstmal, bevor wir zu den Colts wechseln, nochmal ganz kurz Packers. Rodgers hat übrigens 311 Yards mit 3 Touchdowns, 1 Interception. Und Philip Rivers 288 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception. So, Rushing Yards bei den Colts. Jonathan Taylor 90, Jordan Wilkins 21, DeMichael Harris 19. Receiving, Michael Pittman mit 66 Yards und einem Touchdown, Trey Burton 25 Yards, ein Touchdown und Jack Doyle 6 Yards, ein Touchdown. Und ich glaube, dieses Spiel, es hat sich so ein kleines Meme entwickelt, denn der Kicker der Colts sieht doch etwas schmächtig aus, kann man ruhig mal sagen. Aber der gute Mann hat die Mannschaft zum Team gebracht. Und zwar zum Sieg gebracht. Ich muss mal kurz gucken, wie der gute Mann heißt. Ist das Rodrigo Blankenship? Kicking, Punting, Kickoff Returns, Punt Returns? Interceptions? Ich glaube schon, ja. Ich habe die Stats jetzt gerade hier vor mir. Genau. Und wenn man sich die Overall-Teamleistung anguckt, das war schon ziemlich auf einem Level. Rushing Yards waren die Colts definitiv besser dieses Mal. Ansonsten war das grundsolides Spiel. Das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, ja, eine Mannschaft war ultra schlecht oder eine Mannschaft war extrem gut. Es hat sich ziemlich ausgeglichen, aber am Ende haben die Colts die Nase vorne gehabt. Und dementsprechend 34 zu 31 für die Colts. Damit ziehen die Colts mit den Packers sogar gleich mit 7 zu 3 Spielen. So, kommen wir zu meinem nächsten Spiel. Ich habe mich als zweites entschieden, jetzt müssen wir mal kurz gucken, dass ich hier auch keinen Fehler mache. Genau. Philadelphia Eagles gegen Cleveland Browns. Und für mich sind die Browns so ein bisschen so ein der Mannschaft geworden, mit denen ich einfach mitfieber, weil ich finde, dass Baker Mayfield und sein Team einen sehr, sehr guten Job machen, trotz dass OBJ derzeit ausgefallen ist durch eine Verletzung. Und gegen die Eagles, ja, die Eagles haben 3-5-1 und es ist jetzt nicht so, dass dieses Jahr das Topscoring-Team ist, aber die haben nur noch Carson Wentz und die haben auch nicht vor allzu langer Zeit den Super Bowl gewonnen. Also es ist kein Team, das man jetzt einfach mal so, ja, alle hoppt, ne? Das ist jetzt mal schon okay, ne? So unteres Team. Also vor ein paar Jahren war es eigentlich noch umgekehrt gewesen, dass der Favorit in diesem Spiel nicht die Browns waren, sondern eher die Eagles. Und da hat man noch gedacht so, ja, die werden definitiv in den Boden eingestampft werden. Die Browns 6-3, die Eagles 3-5-1 und lange Rede, kurzer Sinn, 22-17 für die Browns am Ende. Und ich schiebe in diesem Spiel den Sieg auf, also es war ein bisschen schleppend, muss man ganz ehrlich sagen. Das merkt man auch immer schön an den Yards, denn Carson Wentz, 235 Yards, 2 Touchdowns, 2 Interceptions, was ich immer noch krass finde. Also nur mal für die neueren Leute, 2 Interceptions ist halt echt viel, ne? Baker Mayfield, 204 Yards, 0 Interceptions, 0 Touchdowns. Hier war es Kareem Hunt gewesen, der mit seinen 11 Rushing Yards einen Touchdown hingelegt hat. Und ansonsten haben wir einen Touchdown durch eine Interception. Jetzt muss ich doch noch mal schauen. Das war gewesen, wer hat denn den Touchdown gemacht? War auf jeden Fall ein Defense-Spieler. Sehe ich jetzt leider meine Statistik nicht, will ich jetzt auch nicht lange drum herum reden. 50 Yards, war das Sion? Taki Taki, das kann schon sein, ne? Interceptions. Nee, ich find's gerade nicht. Ich glaube, das war der gute Mann gewesen. Und Moment, bin ich beim falschen? Nee, ich bin beim Browns, das ist schon richtig. Also, overall 324 Yards, Total Yards, Cleveland, Philadelphia 315. Rushing Yards 137 für die Browns zu 106 für die Eagles. Es war ein klein wenig, naja, es war ein bisschen mühselig, das Spiel. Und wenn diese Interceptions nicht gewesen wären und wir haben auch 2 nicht sehr schlechte Sacks gesehen, das war schon okay. Das war schon okay, aber es ist, wie gesagt, für mich leider ein etwas schleppendes Spiel. Baker Mayfield und sein Team ziehen jetzt mit den Packers von den Punkten her gleich, stehen sogar, glaube ich, in der Gesamttabelle jetzt über den Packers. Und das ist eine Mordsleistung. Also die Browns machen mir sehr viel Spaß und ich bin sehr gespannt, wie sie sich dieses Jahr schlagen werden. Für mich auch ein Playoff-Kandidat und ich freue mich sehr darauf, wie Baker Mayfield sich auch noch weiter entwickeln wird. Ja, und ich muss dazu sagen, ich bin mit meinen Spielen für heute leider schon durch. Ich hatte leider aufgrund beruflicher Gründe nicht mehr Zeit gehabt für Games. Jetzt dürft ihr euch natürlich noch auf Flo's Teil freuen, denn ihr habt gemerkt, Moment, stopp, ist der Patrick alleine? Ja, ich bin heute alleine. Der Flo und ich haben, also ich habe verpeilt, dass die Thanksgiving-Spiele sind und dementsprechend habe ich verpeilt, früh genug aufzunehmen. Dann habe ich halt vorgeschlagen, hey, ich habe leider Mittwochabend keine Zeit. Es ist jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme 11:45 am Mittwoch. Ich habe mir gesagt, so komm, weißt du was, dann schick mir doch einfach deinen Teil und dann schneide ich das zusammen und dann passt das. Und der gute Coach Patrick hat am Ende auch noch seinen Senf mit dazu zu geben. Da freue ich mich riesig drauf und ja, jetzt freuen wir uns natürlich auf die Week 12, die guten Thanksgiving Games. Mal kurz gucken, wer spielt da alles morgen? Die Texans spielen gegen die Lions. Das Washington Football Team gegen die Cowboys. Sind das die zwei Spiele? Was, das ist echt? Der Rest ist Sonntag. Nee, die Seahawks spielen noch gegen die Eagles. Ja. Sind wir mal gespannt, ne? So, dann gebe ich mal ab an Patrick. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Patrick. Liebe Grüße an alle Hörer und Fans. Und vergesst auch nicht, uns zu empfehlen. Bis dann, tschüss.
Ja, und damit würde ich ganz gerne so ein bisschen übernehmen. Dadurch, dass wir heute beziehungsweise diese Woche leider nicht zusammengekommen sind, haben wir uns dazu entschlossen, das nochmal so ein bisschen aufzuteilen. Ich habe mir drei Spiele im Detail angeschaut gehabt, über die ich heute ein bisschen reden wollte, einen kleinen Ausblick und ein bisschen was dazu erzählen, was und warum Football an Thanksgiving so eine Tradition ist und was das traditional oder traditionalistischste Team in dem Sinne ist. Und von daher würde ich einfach mal reinspringen. Ich habe mir das Spiel Cardinals gegen Seahawks im Re-Life angeschaut. Das Spiel war das Thursday Night Game. Von daher für Berufstätige in der Regel etwas schwierig. Aber ein super interessantes Spiel. Arizona und Seattle, beide vor dem Spiel 6-3. Beide Kontrahenten von meinem Lieblingsteam, den San Francisco 49ers, innerhalb von einer Division. Die auch aus meiner Division ergänzend eben mit den LA Rams und den San Francisco 49ers mit Sicherheit, mit Abstand die stärkste Division ist. Ja, war ein wahnsinnig spannendes Spiel. Vorweggenommen, die Seahawks haben 28-21 gewonnen. Wir haben keine überragenden Quarterback-Leistungen gesehen gehabt. Ich vergleiche jetzt einfach mal Kyler Murray, 269 Yards mit zwei Touchdowns, allerdings auch 29 oder 42 Versuche, davon 29 angebracht. Das ist prozentual in Ordnung, aber man sieht halt, er hat eine riesige Usage Rate, also er wirft auch wirklich sehr, sehr viel. Das spiegelt sich auch wieder, nur 57 Running Yards und wir sehen immer bei den erfolgreichen Teams, so eine Mischung zwischen gutem Running Game und Passspiel sind eigentlich so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Und genau das haben wir jetzt bei den Kollegen aus Arizona nicht unbedingt gehabt. War trotzdem super spannendes Spiel, super eng. Über die Cardinals haben wir noch nicht so super viel gesprochen gehabt, deswegen würde ich das gerne mal machen. Sie haben mit Larry Fitzgerald natürlich eine absolute Wide Receiver Legende, ja, der, ich glaube, in seiner 15., 17. Saison irgendwie sowas ist, wenn das überhaupt hingeht, könnte sogar fast 20. Saison sein. Absolute Legende. Dann haben sie mit DeAndre Hopkins meiner Meinung nach den derzeit fast besten Receiver der Liga. Patrick wird da mit Sicherheit widersprechen und Devonta Adams sagen von den Green Bay Packers. Ich glaube aber, dass DeAndre Hopkins mit Michael Thomas zusammen schon die zwei stärksten Receiver der Liga sind, wobei Michael Thomas das dieses Jahr aufgrund von einigen Verletzungen noch so ein bisschen schuldig geblieben ist, aber an der Stelle muss ich schon sagen, die DeAndre Hopkins wirklich cool zu schauen und ich glaube, dass die Houston Texans mit dem Trade einen riesen Fehler gemacht haben, dass sie ihn abgegeben haben, vergleichsweise so günstig für einen absoluten Superstar in der Liga. Ich habe das Update unter der Woche gesehen, er ist jetzt Madden 99, das heißt, dass das Footballspiel auf der PlayStation, dort hat er 99 Scoring-Punkte, was die höchste Bewertung ist, die du haben kannst und so ein bisschen für die Qualität von dem guten Kollegen spricht. Ja, ein bisschen noch was zu den Seahawks. Russell Wilson, 197 Yards, zwei Touchdowns. Für seine Verhältnisse wird es etwas ruhiger um ihn. Der aus meiner Sicht der MVP-Case, den er Anfang der Saison in den ersten fünf Spielen wirklich stark untermauert hat, da war auch für mich definitiv der Favorit auf den MVP-Titel, ist im Moment so ein bisschen weg. Er spielt immer noch wirklich gut, aber er spielt nicht mehr auf MVP-Level. Und man muss ehrlicherweise dazu sagen, hier haben wir nämlich 165 Running Yards, davon fast 80 durch Carlos Hyde und dann so ein bisschen aufgeteilt. Und da ist dann eine bessere Mischung drin. Man kann nicht immer sagen, deswegen haben die Seahawks jetzt gewonnen. Das hat mit Sicherheit viele Facetten. Nichtsdestotrotz ist es aus meiner Sicht immer ganz offensichtlich, die Seahawks gewinnen in den Spielen, in denen die gegnerische Mannschaft im Prinzip nicht 100% Kapital aus der recht schwachen Defense schlagen kann und wenn die Defense des Gegners einen sehr, sehr starken Pass-Rush hast, so wie letzte Woche die Los Angeles Rams, dann haben die Seahawks immer Probleme, Russell Wilson lang genug zu beschützen. Und das hat in dem Spiel gut funktioniert gehabt. Er hatte Protection gehabt, hat keine Interception geworfen. Das haben wohlgemerkt beide Quarterbacks nicht. Ja, nichtsdestotrotz ein super spannendes Spiel gewesen, richtig gut zu gucken. Sind mit Sicherheit zwei Teams, die an einer ganz anderen Stufe innerhalb ihrer Entwicklung stehen. Die Cardinals mit einem sehr jungen Team, einem jungen Quarterback, einem jungen Coach, die so ein bisschen am Kommen sind. Jetzt muss man natürlich Larry Fitzgerald ein bisschen ausklammern. Aber ansonsten die Seahawks mit einem, ich sage jetzt mal vergleichsweise etwas fortgeschritteneren Alter und Status, die einfach ihren wirklich guten Leistungen einfach dauerhaft bestätigen. Von daher zwei wirklich unterschiedliche Teams, die aber auch auf Dauer die Division wirklich super spannend machen werden. Ja, dann habe ich mir noch das Spiel Kansas City Chiefs gegen Las Vegas Raiders angeschaut, sorry. Und bei den Las Vegas Raiders, das ist ja so ein bisschen der Hype-Train von Patrick, wo er im Moment stark unterwegs ist. Es war, und da bin ich echt überrascht, ein super knappes Spiel. Und die Kansas City Chiefs haben das Spiel nur aufgrund von einem Last-Minute-Drive von Patrick Mahomes gewonnen. Patrick Mahomes ist für mich zum jetzigen Zeitpunkt im MVP-Race über Aaron Rodgers, über Russell Wilson und für mich, sage ich jetzt mal, wirklich der MVP der bisherigen Saison. Wenn er das weiterhält, wird er auch Regular Season MVP werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Er hat ein wahnsinnig gutes Spiel abgeliefert. Er hat 348 Yards, 2 Touchdowns, 1 Interception. Jetzt muss man dazu sagen, Patrick Mahomes ist, und das finde ich ganz beeindruckend von ihm, er ist insbesondere in den letzten Minuten eines Spiels enorm nervenstark. Das haben wir letztes Jahr leider Gottes aus Sicht der 49ers-Fans bitterböse zu sehen bekommen, als er im Super Bowl wirklich im letzten Viertel San Francisco 49ers da wirklich vor richtig Probleme gestellt hat und das Spiel auch dann gewonnen hat. Und auch hier wieder wirklich mit einem wahnsinnig guten Drive bis zum Schluss hat er die nochmal in Reichweite geführt, hat dann eben den auch entscheidenden Touchdown-Pass geworfen, was dann auch am Ende des Tages dazu geführt hat, dass sie eben das Spiel gewonnen haben. Aber es war ein super spannendes und sehr, sehr enges Spiel. Für mich ist John Gruden, der Coach der Raiders, Stand jetzt mein Kandidat für den besten Trainer der Liga, der beste Trainer der Saison, zusammen mit dem Coach der Dolphins, Kollege Flores in Miami. Er hat einfach, die machen alles das, was Football so wahnsinnig spannend macht. Die spielen super hart, jedes Spiel, machen wenige Fehler und das finde ich immer ganz toll, sie konfrontieren den Gegner dauerhaft mit neuen Herausforderungen. Ja, sie haben das erste Spiel in der Saison gegen die Chiefs auch verloren, das ist auch die einzige Niederlage, die Chiefs bisher haben. Und ich switch jetzt mal gerade rüber zu den Raiders. Sie haben nämlich an der Stelle mit Derek Carr 275 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception. Haben sie echt ein gutes, solides Spiel gemacht. Wahnsinnig viele Yards auch abgeliefert. Haben zusätzlich nochmal knapp 90 Yards im Rushing Game gehabt. Und haben eben mit Nelson Aguilar, Darren Waller, haben sie ihre Ziele auch recht gut verteilt. Beide haben knapp 88 Yards Receiving. Dann haben wir noch Hunter Renfrow mit knapp 37 Yards. Und insgesamt haben wir 6 Spieler, die eine zweistellige Yards-Anzahl Receiving haben. Und das zeigt einfach, dass sie einfach da sehr breit aufgestellt sind und sich nicht auf eine Situation verlassen. Viele haben ja am Anfang gesagt, Gruden, schauen wir mal, was der bei den Raiders hinkriegt. Er hat ja ganz zu Anfang Khalil Mack, einen der besten Defense-Spieler und Pass-Rusher, nach Chicago getradet. Und viele haben gesagt, jetzt beginnt der Ausverkauf. Ganz im Gegenteil, er hat das Team wirklich nach seinen Vorstellungen umgebaut und hat ein Team geformt, was jetzt mit 6-4 aus meiner Sicht gut dasteht. Ich glaube auch, dass sie in die Playoffs einziehen werden, vielleicht dann auch nur über die Wildcard, aber trotzdem für mich ein wirklich gutes Team. Kansas City hat aber trotzdem am Ende des Tages wirklich verdient gewonnen und war da auch zum Schluss vielleicht der lachende Sieger, aber mit Sicherheit nicht unverdient. Ja, und dann das Spiel, über das ich noch ein bisschen mehr sprechen wollte. Tennessee Titans gegen Baltimore Ravens. Es ist ja immer ganz cool für jemanden, der irgendwie so einen Podcast aufnimmt und Patrick und ich am Diskutieren sind, wenn man frühzeitig sagen kann, habe ich euch doch gesagt. Und für mich ist das gerade im Moment bei Baltimore so ein bisschen die Situation. Man hat das Gefühl, Baltimore hat in der Ära des Cap Space, das heißt des regulierten Gehalts, für ein Team mit einer maximalen Obergrenze fast alle Positionen nahezu perfekt besetzt. Sie haben kaum eine Lücke aus meiner Sicht, wenn man sich den reinen Roster anschaut, sind sowohl im Running Game, aber auch mit Lamar Jackson auf Quarterback, im Pass Rush, in der Defense, in der O-Line wirklich überall gut besetzt, haben einen wahnsinnig erfahrenen Coach mit John Harbaugh, der auch schon den Titel gewonnen hat, und man sieht einfach, dass das Team irgendwo nicht harmoniert. Es liegt definitiv nicht am Talent, es liegt definitiv nicht an der Kompetenz der Coaches. Manchmal, und das werden alle Teamspieler da draußen wissen, manchmal passt es einfach von der Teamchemie her nicht. Und ich habe das Gefühl, dass bei Baltimore so der Fall ist. Ich glaube auch, dass Lamar Jackson ein überbewerteter Quarterback ist. Richtig gemocht habe ich ihn noch nie. Er ist mit Sicherheit fast das Athletischste, was wir mit Cam Newton zusammen jemals auf Quarterback gesehen haben. Aber er ist für mich auch wieder so ein Playmaker und kein traditioneller Quarterback. Und wir sehen das mehr und mehr, wie viele Probleme er im Prinzip hat. Und das sehen wir jetzt auch an seinen Stats. Er hat im Prinzip in dem Spiel 186 Yards, einen Touchdown, eine Interception. Das sind bestenfalls Durchschnittswerte. Ja, für jemanden, der letztes Jahr MVP war, mit Sicherheit nicht die Leistungsanspruch, den der Mann für sich hat. Er ist weit entfernt von seiner MVP-Form. Er ist für mich aber auch davon entfernt, die Ravens mit dem Talent, was sie haben, als Leader, als Anführer dieser Mannschaft voranzubringen. Und das ist einer der Gründe für mich, warum die Baltimore Ravens dieses Jahr auch nicht so erfolgreich sind. Aber, und das finde ich wirklich spannend, die Tennessee Titans sind ein wahnsinnig cooles Team. Die machen kaum Fehler, die sind gut gecoacht. Das ist übrigens einer der wenigen Spieler von den Patriots, die eine erfolgreiche Trainerkarriere eingegangen sind. Die Titans haben mit Ryan Tannehill aus meiner Sicht einen Quarterback aus der Reserve damals geholt, der in Miami überhaupt nicht funktioniert hat. Sah schon nach einem frühzeitigen Karriere aus für ihn aus, und er legt in Tennessee wirklich gute Werte auf, hat 260 Yards, 2 Touchdowns, gut, hat eine Interception geworfen, aber nichtsdestotrotz hat er dem Team, wenn man das sieht, die vorher mit Marcus Mariota einen ziemlich hohen Pick hatten, ich glaube, Mariota war sogar First Overall Pick oder zumindest Top 3, die Titans haben ein ganz anderes Leben unter ihm, aber nichtsdestotrotz, und da müssen wir einfach drüber sprechen, ist der Anführer dieser Truppe, Derrick Henry. Ja, Spitzname King Henry, 133 Yards, ein Touchdown, 28 Mal gelaufen. Der Mann ist eine Maschine, der ist wahnsinnig groß, der ist super athletisch, sehr breit gebaut und wahnsinnig schnell zugleich. Bildet da wirklich auch die Herausforderung. Und Henry war es dann auch nachher, der die Tennessee Titans dann auch mit seinem Touchdown-Run da zum Sieg geführt hat. Und ich glaube wirklich, dass die Tennessee Titans ein Team sind, das du niemals spielen willst. Ja? Das hier war ja das Rematch des Conference-Halbfinals aus dem letzten Jahr. Und man sieht einfach, dass die Titans von der Spielart her ganz unangenehm sind. Sie sind ein typisches Team, was sich über eine gute Defense definiert, was aber vorne mit einem guten Quarterback und einem sehr guten Running Back auch Waffen hat, um dich vorne zu schlagen. Und das macht es einfach am Ende des Tages so gefährlich. Und deswegen glaube ich auch, dass Tennessee wirklich ein Team ist, was definitiv in die Playoffs einziehen wird, was auch einigen Teams in der Liga in den Playoffs wirklich Probleme bereiten kann. Von daher, ich beobachte die Tennessee Titans soweit ganz gerne, würde sie aber nicht zum erweiterten Kreis der Titelträger oder zum engeren Kreis der Titelanwärter zählen. Ich würde sie zum erweiterten Kreis dazu zählen. Für mich, und damit würde ich jetzt so ein bisschen überleiten zu ein, zwei anderen Themen, sind die die klaren Titelanwärter und für mich das beste Team in der Liga, die Kansas City Chiefs, auch wenn sie eine Niederlage mehr haben als die bisher noch ungeschlagen und für mich auf dem zweiten Platz rangierenden Pittsburgh Steelers sind. Aber ich muss auch hier dazu sagen, die Pittsburgh Steelers werden auch von mir mit Sicherheit trotz dieser Siegesserie immer noch so ein bisschen unterschätzt. Man hat nie das Gefühl, wenn man die Steelers schaut, wow, das ist ein völlig unschlagbares Team. Die haben zu Recht bisher noch kein einziges Spiel verloren. Und das ist für mich schon so ein Aspekt, wo ich sage, die sollte man definitiv nicht unterschätzen. Aber trotzdem sind sie für mich nicht das beste Team der Liga. Das ist für mich an der Stelle Kansas City mit Pat Mahomes auf Quarterback, mit der Hinzufügung von Le'Veon Bell, der bei den Jets rausgeflogen ist, haben sie mit Sicherheit nochmal eine richtig gute Alternative auf Running Back dazu bekommen. Und man sieht einfach, dass sie an der Stelle wirklich, wirklich gut aufgestellt sind. Wie gesagt, Pittsburgh Steelers, auch für mich auf Platz 2. Die Steelers haben für mich das, was sie ausmacht, wiedergefunden, nämlich den Steel Curtain, dieser Stahlvorhang, den die Defense darstellt, die wahnsinnig aggressiv verteidigt, die wahnsinnig hart spielt, die es schafft, den Gegner vom Feld zu bringen, damit Big Ben im Angriff eben die Punkte machen kann. Und da muss man dazu sagen, Big Ben ist mit Sicherheit nicht mehr der Quarterback, der er früher war, aber er ist ein super guter Quarterback, der für sein Alter eine richtig gute Saison spielt, der jetzt ganz wenige Fehler macht, der nicht unbedingt die riesigen Big Plays macht, aber der genau das macht, was das Team braucht, um zu gewinnen. Wobei ich auch den jetzigen Erfolg eher der Defense als Big Ben bzw. der Offense zuschreiben würde. Ja, für mich das drittbeste Team sind die Green Bay Packers. Trotz der Niederlage gegen die Coles, über die Patrick ja gesprochen hat, sind die Packers für mich mit Aaron Rodgers, Davante Adams, Aaron Jones, wir haben letzte Folge auch ein bisschen darüber gesprochen, immer noch eines der besten Teams der Liga, die definitiv an einem guten Tag jeden schlagen können. Und deshalb zählen sie für mich an der Stelle auch zum engeren Titelkreis. Und dann, ja, bin ich mir noch so ein bisschen unschlüssig. Ich habe für die letzten beiden Spots in meiner Top 5 drei Teams. Das sind zum einen die New Orleans Saints, die Tampa Bay Buccaneers und die Los Angeles Rams. Derzeit muss ich die Saints und die Rams auf Platz 4 und 5 setzen. Auch in der Reihenfolge die Rams auf 4, die Saints auf 5 und die Bucks ganz knapp dahinter auf Platz 6. Die Bucks haben im Moment wirklich ein bisschen Probleme. Sieht man auch, sind trotzdem 7-4. Das Team ist viel besser als das, was sie letztes Jahr waren. Sie werden auch mit Sicherheit in die Playoffs einziehen, werden auch da eine gewichtige Rolle spielen. Aber entscheidend wird für mich einfach sein, wie schaffen sie es, nachhaltig Ruhe in ihr Team zu kriegen, nachhaltig gute Leistungen zu bringen, weil eine überragende Leistung wechselt sich immer bei den Bucks so ein bisschen mit einer nicht so guten Leistung ab. Und deswegen derzeit für mich auf knapp auf Platz 6, Platz 5 die Saints, Platz 4 die Los Angeles Rams. Was man beobachten muss, sind die Saints mit der schweren Verletzung von Drew Brees, dessen Lunge kollabiert ist, hat mehrere Rippenbrüche. Dieses Wochenende hat Taysom Hill gespielt, hat für mich ein wirklich gutes Spiel gemacht gehabt, muss aber auch fairerweise dazu sagen, die Saints waren nicht wirklich gefordert, haben die Falcons wirklich da zerstört und deswegen bin ich an der Stelle auch für mich relativ klar, wenn Drew Brees nicht zurückkommt, dann werden sie auch keine Chance haben, den Titel zu gewinnen. Ja, damit habe ich so ein bisschen über meine Top-Teams auch gesprochen. Was ich jetzt gerne noch machen würde, das habe ich ja auch eingangs ein bisschen angedeutet, ist Thanksgiving. Thanksgiving ist das Erntedankfest der Amerikaner, einer der höchsten Feiertage, den die Amerikaner haben. Ein wahnsinnig schönes Fest und ein traditioneller Footballtag. An dem Tag kommen die Familien zusammen, kochen ganz häufig Turkey, Truthahn, mit Süßkartoffeln und gucken gleichzeitig Football. Bei denen geht das ja natürlich dann irgendwie schon in der frühen Mittagsphase los und dann den ganzen Tag. Wir müssen uns, glaube ich, bis 7 Uhr gedulden, bis das erste Spiel mit den Detroit Lions kommt und den Houston Texans, wenn ich nicht ganz falsch liege. Aber wer natürlich auch wieder spielt, und das Spiel ist, glaube ich, um 10:30, sind die Dallas Cowboys. Warum will ich über die Dallas Cowboys sprechen? Die schlagen ja dieses Jahr doch nicht unbedingt sportlich für Furore, sondern sie sind Americas Team. Kein Team ist so kontrovers in den USA wie die Dallas Cowboys. Man liebt sie oder man hasst sie. Es ist ein bisschen wie im Fußball die mit Bayern München. Die Dallas Cowboys polarisieren die in den USA wie kein anderes Team. Mit ihrem egozentrischen, aber mit Sicherheit wahnsinnig guten Owner Jerry Jones, der Milliardär, der die Cowboys damals gekauft hat, ganz früh in den 90ern zu 3 Titeln geführt hat und seitdem so ein bisschen auf den nächsten Titelgewinn wartet. Und die Cowboys spielen aus welchem Grund auch immer, immer an den hohen amerikanischen Feiertagen, unter anderem Thanksgiving. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Dallas Cowboys als America's Team gelten, weil sie eben auch dann gerade an diesen großen Feiertagen die mediale Bühne haben, sich zu präsentieren. Und das ist mit Sicherheit immer eine ganz faszinierende Geschichte. Ich mag die Dallas Cowboys. Die spielen dieses Jahr allerdings nicht wirklich guten Football. Wobei man muss fairerweise dazu sagen, die NFC East, in der sie beheimatet sind, ist auch mit die schlechteste Division im Football. Derzeit führen die Philadelphia Eagles mit 3 Siegen, 6 Niederlagen und einem Unentschieden diese Division an. Alle anderen Teams, New York Giants, Dallas Cowboys und Washington Football Team, sind 3-7. Sodass da für alle Teams was drin ist. Die Cowboys spielen ja morgen um 10:30 gegen die Washington Football Team. Ich tippe darauf, dass die Cowboys das Spiel gewinnen werden, dann mit 4-7 erstmal ganz oben in der NFC East stehen und damit dann auch zu dem Zeitpunkt zumindest im Playoff-Picture sind, wobei ich am Ende des Tages glaube, die Einschätzung würde ich abgeben, dass es die New York Giants werden, die an der Stelle in die Playoffs einziehen werden. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch allen ein ganz schönes Thanksgiving. Für diejenigen, die es feiern, für diejenigen, die es nicht feiern, ich wünsche euch bis zum Wochenende eine gute Zeit, am Wochenende und ja, morgen auch ganz viel Spaß beim Football. Und in diesem Sinne danke ich den anderen beiden Patricks auch für ihre Zeit. Hoffe, dass wir nächste Woche wieder live unterwegs sind. Was heißt live, beziehungsweise zusammen unterwegs sind. Und ja, wünsche euch alles Gute. Bis dahin, ciao.
Hallo Leute. Ich habe heute mir vorgenommen, über das Baltimore-Tennessee-Spiel zu reden. Und da insbesondere auf die Leistung von Lamar Jackson einzugehen, beziehungsweise generell den Gameplan und was es damit auf sich hat, was die Baltimore Ravens eigentlich zeigen wollen und warum das im Moment nicht funktioniert. In erster Linie müssen wir einfach mal sehen, Tennessee hat das Spiel in Overtime gewonnen, mit einem Game-Winning-Touchdown von Derrick Henry. Derrick Henry war bis Mitte dritten Quarters eigentlich, naja, unter Kontrolle, kann man sagen. Derrick Henry war bis zu dem Zeitpunkt kein Faktor und dann zollte die ewigen Läufe und das Gameplanning von Mike Vrabel Tribut und irgendwann brach Henry dann mehr und mehr Tackle, hat dann mal einen für 13, einen für 15 gehabt, einen Lauf und dann hat man gesehen, wie die Baltimore Defense auch anfing zu bröckeln. Ich persönlich habe auf die Titans getippt. Ich denke, was man in den letzten Wochen so von mir gehört hat, habt ihr alle mitbekommen, ich bin kein großer Believer in Lamar. Beziehungsweise ich glaube nicht, dass Lamar Jackson noch eine MVP-Saison spielen kann. Ich denke, dass er limitiert ist im Passing-Game. Generell, wenn man das Spiel anschaut, wurde das auch meines Erachtens wieder bewiesen. Also mal ganz von dem Problem, die Baltimore Ravens dieses Jahr haben, wenn Teams Lamar gut containen. Contain bedeutet ihn in der Pocket halten, beziehungsweise im Lauf. Das Containment ist immer der äußerste Spieler, also der Spieler, der praktisch eine Kante setzt, an denen kein offensiver Ballträger vorbei darf. Das ist, nennt man Setting the Edge. Und die Edge bedeutet einfach, dass dort an diesem Spieler, an diesem Kantenspieler keiner außen vorbeikommt. Und wenn das funktioniert und sie über die Mitte laufen müssen, ist Lamar nicht mehr so stark. Und Inside haben sie ja, habe ich ja auch schon angesprochen, Marshall Yanda verloren in der Offensive Line, der ein ganz, ganz wichtiger Baustein war für diese Offensive Line. Merkt man dieses Jahr total. Haben jetzt auch noch Stanley ihren Left Tackle verloren. Die Offensive Line ist also im Vergleich zu letztes Jahr wesentlich schwächer als im Vergleich zu letztes Jahr wesentlich schwächer. Und damit ergeben sich dann auch im Laufspiel Probleme. Was ich noch vor zwei Wochen gesagt habe, was eigentlich gut funktioniert, als sie gegen die Steelers gespielt haben, jetzt merkt man den Ausfall. Und jetzt merkt man, dass das der Offensive Coordinator Greg Roman, der auch damals Colin Kaepernick gecoacht hat bei den 49ers und das System um Kaepernick mitentwickelt hat, dass der zwar ein Genie ist, was das Laufscheme angeht, also die Laufschematas angeht, aber im Passing Game doch schon aufgrund auch Lamars Limitierungen eingeschränkt ist. Titans spielen eine ganz große Rolle in dem System. Den Wideout, den sie vor zwei Jahren, Marquise Brown, den sie vor zwei Jahren gedraftet haben, der auch schon getwittert hat, dass er mehr Bälle, der Lamar findet den nicht. Der hat drei Targets gehabt, also wurde dreimal auf ihn geworfen. Einmal hat er gedroppt. Der findet in dem Spiel nicht statt. Des Bryant, den sie für die neueren Des Bryant war lange Jahre in der Konversation des besten Receivers in der Liga, den sie jetzt aktiviert haben, die 88, ist, glaube ich, immer noch der Receiving Touchdown Leader oder ganz weit vorne bei den Receivern, bei den Dallas Cowboys, und die hatten richtig gute Receiver über ihre Geschichte. Der ist jetzt aktiviert worden, hat ein paar Screens gefangen, das sah alles ganz gut aus, aber er findet einfach im tiefen, mittleren und tiefen Passing Game finden die Baltimore Ravens momentan nicht statt. Die Titans auf der anderen Seite sind für mich so ein Team, das ganz schwierig zu fassen ist. Ich glaube, die Titans waren, über die ich mal gesagt habe, sind in allem, außer Derrick Henry, Liga-Durchschnitt. Oder Top 10, besser gesagt. Für mich spielen die Titans einen Football, der nicht greifbar ist. Das ist, da geht viel über Outside Run, über das System, was man nicht denken sollte mit Derrick Henry, aber es ist doch eher der Outside Run, der gefährlich ist, weil der Outside Run oder beziehungsweise Outside Zone ist darauf ausgelegt, one cut and go, also einmal die Richtung zu ändern und dann hoch zu preschen. Und Derrick Henry ist ein Spieler, der relativ schnell das Second Level, also die Linebacker, erreichen sollte und am besten untouched, und dann entfaltet er Wirkung. Wenn Derrick Henry sich zuerst mit der D-Line rumprügeln muss, dann funktioniert er auch nicht. Und dieses System, das die Titans spielen, ist genau darauf ausgelegt. Zudem haben sie, kommt Corey Davis immer mehr zur Geltung, und AJ Brown ist für mich, Metcalf wird gehypt ohne Ende, aber wenn ihr euch an das Bild erinnert von den Trainings, von den durchtrainierten Receivern, wo DK Metcalf so unfassbar durchtrainiert war, die Ole Miss Receiver vom Draft, der andere auf dem Bild war AJ Brown. Das ist der Receiver, der jetzt bei den Tennessee Titans ist, und für mich ist Brown der stärkere von beiden. Hieß es damals auch schon, als sie im College gespielt haben, dass er eigentlich der Bessere ist. Und ich finde, dass man das jetzt auch sieht, wobei das Jammern auf ganz hohem Niveau ist. Metcalf und Brown, das ist 1A und 1B. Also nichtsdestotrotz, Tannehill wird immer besser. Die O-Line hat sich auch nach dem Abgang von Conklin, dem langjährigen rechten Tackle der Titans, wieder gefestigt. Ein Team, mit dem man definitiv rechnen muss, und die sind die Titans. Die haben zwar noch einige schwere Spiele vor sich. Ich habe hier mal bis zur Woche 16, also bis zur vorletzten Woche, mal rausgeschaut. Also sie spielen jetzt noch gegen die Colts, Browns, Jaguars, Lions und gegen die Packers. Also das sind drei Spiele dabei, wo ich sage, das könnte man verlieren. Eins, was man unglücklich verlieren kann, ein Must-Win. Das sind die Jaguars. Wenn man ein bisschen Pech hat, verliert man gegen die Lions. Ich habe die immer noch nicht abgeschrieben, die Lions. Und hinten raus Packers. Das ist natürlich dann auch nochmal eine Hausnummer. Colts und Browns sind im Playoff-Race. Schwieriges Restprogramm. Jacksonville gehört natürlich, ist ein Must-Win, ist aber in der eigenen Division, wird definitiv schwierig für die Titans. Und die Ravens, bei denen sieht es, naja, ein bisschen anders aus. Also sie haben eigentlich drei der letzten sechs sind Must-Wins. Spielen gegen Steelers, das ist definitiv kein Must-Win. Cowboys, meines Erachtens müssen sie gewinnen gegen die Cowboys. Browns müssen sie gewinnen, ist kein Must-Win. Jacksonville und dann die Giants. Also die Ravens stehen praktisch mit dem Rücken an der Wand. Vor allem, weil sie die Dolphins im Nacken haben. Und im Moment sind sie First One Out. Also dieses Jahr gibt es ja 7 Playoff-Spots in der NFL und sie sind momentan in der AFC die Nummer 8 und haben jetzt natürlich auch, was doof für sie ist, den Tiebreaker nicht mehr. Tiebreaker bedeutet also, wenn gleicher Spielstand ist, gleiche Ergebnisse gespielt wurden, also sagen wir mal die Titans gehen jetzt durch mit 10 und 6 Bilanz und die Ravens gehen durch mit einer 10 und 6 Bilanz, dann sind die Titans definitiv vor den Ravens, weil sie gewonnen haben gegen die. Kurz zusammengefasst, ich sehe viel Potenzial bei den Titans, die Playoffs zu schaffen, und die Ravens kommen wohl an ihre Grenzen in diesem Jahr. Das war's von dem Spiel von meiner Seite. Viel Spaß noch und habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich habe mir heute Gedanken gemacht und habe mir so die NFL-Stände durchgeschaut, über was man reden kann. Und dann ist mir aufgefallen, oh Gott, das sind ja nur noch 6 Spiele. 6 Spiele bis zu den Playoffs. Und dann dachte ich mir, okay, dann red doch mal einfach über die Playoffs und das Playoff Race. Ich möchte anfangen diese Woche mal mit dem Playoff Race in der AFC. Im Moment steht so, dass die Steelers eine First Seed, also das erste Team, sind, haben natürlich noch keins verloren, deswegen sind sie an 1. Kansas City an 2, dann kommen die Bills, die Colts, die Titans, die Browns, die Raiders. Das sind im Moment die Teams, die in den Playoffs wären, wenn jetzt die Saison vorbei wäre. Und danach haben wir noch die Ravens, Dolphins und ganz danach noch Denver und New England. Denver und New England möchte ich hier mal ausklammern, die haben beide einen Rekord von 4-6, also das wäre schon ein mittleres bis großes Wunder, wenn die noch in die Playoffs kommen würden, auch wenn wir von Bill Belichick reden. Also nichtsdestotrotz sehe ich da relativ wenig Chancen, da reinzukommen. auch mit dem veränderten Playoff-Picture, dass dieses Jahr 7 Teams in den Playoffs sind, anstatt wie sonst immer 6. Fangen wir mal oben an. Die Pittsburgh Steelers spielen noch gegen jetzt Thanksgiving Baltimore. Für mich sind die Steelers zu Recht 10-0. Nicht nur, weil sie ein einfaches Schedule haben, und das hatten sie bisher, muss man einfach auch sagen, sondern weil sie einfach in den richtigen Momenten das Richtige tun. Das ist einfach so. Die haben natürlich, gehört auch Glück dazu, und das Team ist gut, ist für mich nicht überragend, aber es ist gut. 10-0 kann man gehen an der Stelle. Als nächstes, wie gesagt, spielen sie an Thanksgiving, am Donnerstag gegen die Ravens, danach gegen das Washington Football Team, die Buffalo Bills, die Bengals und die Colts. Das ist nicht einfach. Das ist definitiv nicht einfach. Sie werden noch eins davon verlieren. Mindestens eins davon verlieren. Und wenn es nach den Ravens geht, wird es am Donnerstag passieren. Das ist eigentlich so für Baltimore, ich will nicht sagen der letzte Strohhalm, aber es wird definitiv der letzte Strohhalm sein, überhaupt die Division noch zu gewinnen. Wenn man dann davon ausgeht, wenn Baltimore verliert, sind sie 6-5. Und die Steelers gehen 11-0. Wenn die Steelers alle Spiele danach verlieren würden, wären sie 11-5. Wenn Baltimore alle Spiele danach gewinnen würde, wären sie 11-5. Die Steelers schlagen aber dann die Ravens zweimal. Also ist das Thema durch. Wobei die AFC North dann noch ein gewisser Sonderfall ist, weil wir haben dazwischendrin ja noch ein anderes Team, über das ich später noch reden werde. Deswegen sage ich, die letzte Chance für einen Division-Sieg der Baltimore Ravens ist am Donnerstag. Die Steelers werden alles dafür tun, das Spiel zu gewinnen. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Schlacht wird wie früher zu den Hochzeiten der Steelers und der Ravens, als sie sich ständig im Divisional Round getroffen haben, oder in den Playoffs besser gesagt. Denke aber, dass die Steelers das Spiel gewinnen werden. Danach, wie gesagt, kommt Washington, Buffalo, Bengals, Colts und ich glaube im letzten Spieltag noch die Browns. KC, also Kansas City, ist an 2 mit 9-1, haben ein Spiel verloren, das war gegen die Las Vegas Raiders. Jetzt nicht am vergangenen Wochenende, sondern davor. Meines Erachtens kann da keiner den irgendwie noch in die Suppe spucken, was die AFC West angeht. Auch Las Vegas nicht. Die haben 3 Spiele vor. Spielen noch gegen Denver und gegen die Falcons. Und am letzten Spieltag, glaube ich, gegen die Chargers. Das denke ich, da ist der Drops meines Erachtens gelutscht, wie man so schön sagt. Haben aber von allen Teams in der AFC noch das schwerste Restprogramm, würde ich sagen. Mit jetzt Buccaneers, dann Denver, ist ein Divisional-Duell, das muss man sagen. Spielen danach gegen die Dolphins, die auch im Playoff-Race sind. Dann haben sie New Orleans und die Falcons. Also das ist nicht ohne. Aber nichtsdestotrotz, ich vertraue da völlig Patrick Mahomes und mein Tipp für den Super Bowl bleiben die Kansas City Chiefs. Wäre schön, wenn es anders passieren würde, aber ich denke schon, dass die zumindest mal den zweiten Seed, kommt drauf an, was die Steelers machen, aber auf jeden Fall den zweiten Seed auch holen werden. Dann an 3 sind die Buffalo Bills. Die Buffalo Bills spielen jetzt noch gegen die Chargers, dann gegen die 49ers, dann gegen die Steelers, gegen die Broncos, gegen die Patriots und ich glaube ganz zum Schluss nochmal gegen die Jets, wenn ich mich nicht irre. Chargers must win. Tut mir leid zu sagen, die 49ers sind must win. Steelers, Broncos ist für die Bills ein must win. Pats ist ein must win. Sind wir eigentlich schon bei, wenn sie jetzt das Spiel gegen die Steelers verlieren würden, sind wir bei 11 und 3, 4. Machen wir mit den Jets 12-4 draus. Ja, ganz klar, Playoffs, sicher. Als nächstes kommen die Colts. Da würde ich eigentlich die 4 und die 5 gerne zusammen durchsprechen, weil das sind der erste und der zweite in der AFC South. Das sind die Colts und die Titans. Colts spielen jetzt gegen die Titans, danach gegen die Texans, dann die Raiders, dann nochmal die Texans, dann die Steelers. Und die Titans spielen gegen die Colts, Browns, Jaguars, Lions, Packers. Ja, genau, Packers. Ich denke, dass das ein Kopf-an-Kopf-Rennen bleibt bis zum Schluss. Bis zum Schluss wird da um den Division-Sieg gekämpft. Ich traue aber auch beiden Mannschaften zu, sowohl den Colts als auch den Titans, dass sie einen Wildcard-Spot sicher schaffen werden. Da denke ich, wird nichts anbrennen. Also sind meines Erachtens 4 und 5 auch safe. Und jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Und zwar reden wir jetzt über die Plätze 6 bis 9. Die Browns, die Raiders, die Ravens und die Dolphins. Über die Ravens habe ich ja schon relativ viel gesagt. Die haben ein relativ leichtes Restprogramm. Die spielen gegen die Steelers, das ist natürlich nicht leicht, aber dann Cowboys, Jacks, Giants, zwischendrin noch die Browns und am Ende nochmal die Bengals. Ich kann mir vorstellen, dass es die Ravens schaffen werden, wird aber sehr, sehr schwierig. Da müssen sie schon gegen die Browns gewinnen. Das dritte Spiel ab jetzt. Das wird sehr, sehr schwierig. Mit Steelers habe ich ja gesagt, ich tippe auf die Steelers für Donnerstag. Cowboys sind unberechenbar mit Andy Dalton, weil die Offense gibt einiges her. Die Defense zeigt sich auch jetzt verstärkt am Wochenende. Wird schwierig vorherzusagen. Was haben wir da unten noch? Da haben wir noch die Dolphins. Die Dolphins werden wahrscheinlich die Niederlagenserie der Jets jetzt erstmal fortführen. Dann haben sie die Bengals. Also sie könnten dann 8 und 4 stehen, wenn alles normal läuft. Und dann haben sie einen Stretch, der relativ schwierig wird. Kansas City, Patriots und Raiders. Ich würde spontan darauf setzen, dass die letzten beiden Playoff-Spots, also 6 und 7, an Cleveland und die Ravens gehen. Und damit wären drei Teams aus der AFC North in den Playoffs. Ich sehe die Las Vegas Raiders noch nicht so stark und die Dolphins, denen fehlt auch noch das gewisse Etwas. Aber generell würde mein Playoff-Picture dann aussehen, die Steelers an 1, Kansas City an 2, die Bills an 3, Indianapolis Colts an 4, die Titans an 5. Ja, ich gebe den Colts die Edge über Tennessee, einfach weil sie im momentan den Tiebreaker haben und ich glaube auch, dass sie den behalten werden. Danach würde ich die Browns sehen und die Ravens dann so eine sneaky, Ich rutsche am letzten Spieltag dann nochmal rein für Las Vegas. Das könnte ich mir vorstellen. Gut, das war's aus der AFC. Die NFC würde ich dann nächste Woche besprechen mit euch. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns dann. Bis nächste Woche. Tschüss.
Run. Stay on him. That him, boy. That's a sack first.
On the ball.
Angela,
good job.
Yo, Rick.
That's a sack.
Go, Dave.
Rick. You didn't know what you were doing.
Angela, remember, if he goes out,
he's got the ball.